Sie sind unter uns.
Sie sind unter uns.
Sind sie unter uns?
Sie sind unter uns.
Sie sind unter uns, ein Podcast der Universität Passau über Verschwörungstheorien. Unser Thema heute: Wissenschaftsleugnung. Von der angeblichen Klimalüge bis zur Plandemie.
Willkommen zurück. Mein Name ist Thomas Stelzl. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute möchte ich mit einem kleinen Quiz starten. Wer mitmachen möchte, sollte jetzt kurz auf Pause drücken und einen Stift und einen Zettel Papier holen. Ich warte inzwischen hier. Unser Quiz besteht aus 4 Fragen. Ich würde Sie und euch bitten, erstens jeweils aufzuschreiben, ob Sie selbst die von mir gemachten Aussagen für wahr oder falsch halten. Und zweitens, was Sie und ihr denkt, wie die Mehrheit der WissenschaftlerInnen zu diesem Thema steht. Fangen wir also an. Herzlich willkommen beim großen Sie sind unter uns Quiz. Frage Nummer 1. Ist es wahr oder falsch, dass mehr als die Hälfte der menschlichen Gene identisch mit denen von Mäusen sind? Was ist Ihre Antwort? Was glauben Sie? Und was sagt die Wissenschaft? Loggen wir die ersten Antworten ein und gehen zur zweiten Frage. Ist es wahr oder falsch, dass der Verzehr genetisch veränderter Früchte dazu führen kann, dass die eigenen Gene einer Person verändert werden? Kommen wir zur dritten Frage. Ist es wahr oder falsch, dass die Menschen in den letzten Jahren eine Erwärmung des Klimas verursacht haben? Kommen wir zur letzten Frage. Ist es wahr oder falsch, dass sich der Mensch, wie wir ihn heute kennen, aus früheren Tierarten entwickelt hat? Was ist Ihre Einschätzung und wie lautet der Konsens der Wissenschaft? Und das war's auch schon, das große Sie sind unter uns Quiz. Bevor ich das Quiz auflöse, möchte ich kurz erklären, was es damit auf sich hat. Die Fragen entstammen nämlich einer Untersuchung, die der amerikanische Kommunikationswissenschaftler Josh Pasek in einem Artikel mit dem schönen Titel "Don't Trust the Scientists, Rejecting the Scientific Consensus Conspiracy" beschreibt. Pasek berichtet darin davon, dass 2014 in einer online durchgeführten Umfrage etwa 2700 Amerikanerinnen und Amerikanern jeweils 10 wissenschaftliche Aussagen vorgelegt wurden. Darunter auch die 4, die wir gerade im Quiz gehört haben. Untersucht wurde dabei, ob die Befragten den wissenschaftlichen Konsens, also die Position, die die weit überwiegende Mehrheit der WissenschaftlerInnen auf der Basis ihrer Forschungsergebnisse vertritt, kennen, aber auch, ob sie diesem Konsens Glauben schenken. Und, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie steht's mit Ihnen? Sind alle Ihre persönlichen Antworten in Übereinstimmung mit dem, was Sie als Position der Wissenschaft aufgeschrieben haben? Und wenn nicht, warum eigentlich? Aber schauen wir uns die Antworten doch mal der Reihe nach an. Als erstes Frage 1. Stimmt es, dass mehr als die Hälfte der menschlichen Gene identisch mit denen von Mäusen sind? Die korrekte Antwort ist ja, das stimmt. In der von Pasek beschriebenen Umfrage haben etwas mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 53%, richtig identifiziert, dass dies der wissenschaftliche Konsens ist. Aber nur 51% glauben auch daran. Es gibt also einen Teil der Befragten, die zwar die etablierte Position der Wissenschaft richtig einschätzt, diese aber gleichzeitig zurückweist und stattdessen selbst eine andere Position vertritt. Gehen wir mal zu Frage 2. Diese war ja: Ist es wahr oder falsch, dass der Verzehr genetisch veränderter Früchte dazu führen kann, dass die eigenen Gene einer Person verändert werden? Diese Aussage ist falsch, was auch fast 75% der Befragten richtig identifizieren. Aber wieder glaubt nur ein Teil von ihnen der Wissenschaft, nämlich 69%. Kommen wir zur Frage Nummer 3. haben die Menschen die Erderwärmung der letzten Jahre zu verantworten. Diese Aussage ist korrekt. 78% der Befragten wissen dies. Aber 10% weniger glauben auch wirklich daran.
Ah! Oh my God.
Und die letzte Frage, Frage Nummer 4. Haben sich die Menschen aus früheren Tierarten entwickelt? Die Wissenschaft sagt dazu ja. Und 80% der Befragten wissen dies auch. Wirklich glauben tun es allerdings nur 57%. Also ganze 23% weniger. Na, und wie geht's euch? Wie geht's Ihnen? Alles gewusst? Was uns heute allerdings beschäftigen soll, ist nicht ihr und euer Wissen um Erderwärmung, Gentechnik oder Evolutionstheorie. Denn die eigentliche Frage ist ja, warum stellen sich Menschen gegen die Aussagen der Wissenschaft? Vielleicht, weil es bequemer ist zu glauben, dass man nicht für die Erderwärmung verantwortlich ist? Oder weil die Evolutionstheorie vermeintlich der eigenen Religion widerspricht? Oder weil es unangenehm ist, in der Coronavirus-Pandemie eine Maske zu tragen? Oder vielleicht auch, weil man denen, die einen Impfstoff produzieren, vorwirft, nur aus Profitgier zu handeln und Nebenwirkungen zu verschleiern? Aber Moment mal, Profitgier, verschleiern, Forschende, die vermeintlich im Geheimen und zum eigenen Vorteil gegen das Gemeinwohl handeln? Das klingt jetzt aber doch so, als wäre es in einem Podcast über Verschwörungstheorien ganz gut aufgehoben. Wissenschaftsleugnung wie die, über die wir hier reden, wird selbstverständlich auch zu politischen Zwecken eingesetzt. Dabei scheinen zwei Argumentationsweisen besonders populär zu sein. Stellen wir uns vor, man möchte zum Beispiel gegen Klimaschutzmaßnahmen argumentieren. Dann kann man es so machen wie die AfD auf ihrer Website. Dort heißt es unter der Rubrik Energie, Umwelt und Klima, Zitat: Die Aussagen des Weltklimarats, dass Klimaänderungen vorwiegend menschengemacht seien, sind wissenschaftlich nicht gesichert. Zitat Ende. Es wird also, tatsachenverzerrend, behauptet, die Frage sei wissenschaftlich noch nicht geklärt. Es gibt aber noch eine zweite Argumentationsstrategie, die WissenschaftsleugnerInnen anwenden. Sie behaupten, der wissenschaftliche Konsens selbst sei gefälscht, also das Ergebnis einer Verschwörung. Ein Beispiel dafür liefert der damalige US-Senator James Inhofe 2012. In diesem Jahr brachte er ein Buch heraus, in dem er behauptet, der Klimawandel sei ein großer Schwindel. Der Titel des Buchs lautet »The Greatest Hoax – How the Global Warming Conspiracy Threatens Your Future«. Wenn globale Probleme wie der Klimawandel oder eine Pandemie gelöst werden sollen, sind wissenschaftliche Erkenntnisse unerlässlich. Wenn diese geleugnet oder als Ergebnis einer großen Verschwörung dargestellt werden, ist dies natürlich ein Problem. Und ein Thema für unseren Podcast. Denn heute geht es um Wissenschaftsleugnung und um die Frage, was diese mit Verschwörungstheorien zu tun hat. Ich bin froh, dass ich dafür auch heute wieder Verstärkung durch eine Expertin bekomme. Ihr Name ist Hanna Schmidt-Petri. Sie ist Professorin hier an der Uni Passau, nämlich Professorin für Wissenschaftskommunikation. Und das passt ja ganz exzellent zu unserem heutigen Thema. Und so freue ich mich, dass sie sich für uns Zeit genommen hat. Frau Schmidt-Petri, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Ich fange mal direkt mit meiner ersten Frage an. Inwiefern wird denn der Wissenschaft vorgeworfen, Teil einer Verschwörung zu sein?
Der Wissenschaft wird das vor allem vorgeworfen von sogenannten Wissenschaftsleugnern, die eben die Welt dann so ein bisschen einteilen in Gut und Böse und da sehr einfache Theorien generieren oder sehr einfache Weltsichten vertreten. Und Teil dieser Wissenschaftsleugnung kann dann eben sein, dass man den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorwirft, eben Teil von einer groß angelegten Verschwörung zu sein. Beispielsweise gemeinsam mit politischen Eliten, die dann eben irgendein bestimmtes Ziel verfolgen oder einen bestimmten Plan im Kopf hätten. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen seien quasi nur noch Erfüllungsgehilfen dieses Plans. Und letztendlich kann man das eben als Teil dieser Wissenschaftsleugnung betrachten, oder als ein mögliches Element, dass der Wissenschaft es eben vorgeworfen wird, nur noch so ein Werkzeug zu sein.
Sie haben jetzt gerade den Begriff der Wissenschaftsleugnung erwähnt. Was versteht man denn überhaupt darunter?
Unter der Leugnung von Wissenschaft versteht man vor allem, dass wissenschaftliche Erkenntnisse abgelehnt oder in Frage gestellt werden, obwohl es eigentlich einen überwältigenden wissenschaftlichen Konsens gibt, der eben sozusagen das Gegenteil behauptet oder eine bestimmte Sachlage darlegt. Und es ist auch zu unterscheiden von der Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Ergebnissen, weil Skepsis oder Zweifel gehört natürlich inhärent zum wissenschaftlichen Arbeiten und zum wissenschaftlichen Prozess, auch Sachen zu hinterfragen, auch kritisch zu hinterfragen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens. Darum geht es aber nicht, sondern bei Wissenschaftsleugnung geht es wirklich darum, dass gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse abgelehnt werden und vor allem eben in der Regel auch nicht aus wissenschaftlichen Motiven oder der Hintergrund ist nicht, dass die Wissenschaft da irgendwie vorangebracht werden soll oder neue Erkenntnisse generiert werden soll, sondern Hintergrund sind häufig entweder persönliche Motive oder politische Ziele, die damit ganz strategisch verfolgt werden.
Okay, also zum Beispiel, wenn ich eine Abneigung gegen Elektroautos habe, dann werde ich vielleicht eher den Klimawandel abstreiten.
Genau, oder wirklich ja auch bei politischen Akteuren, wenn sie halt gegen staatliche Maßnahmen sind zum Klimaschutz, dann ziehen sie vielleicht die wissenschaftliche Evidenz in Frage, die die globale Erwärmung belegt oder auch negative Folgen der globalen Erwärmung belegt, um eben politische Maßnahmen zu verhindern.
Es gibt also verschiedene Gründe, warum und verschiedene Strategien, wie Wissenschaftsleugnung betrieben wird. Basierend auf der Arbeit unter anderem des Kommunikationswissenschaftlers John Cook gibt es auch ein sehr hilfreiches Merkwort, das die häufigsten Methoden von Desinformation zusammenfasst und auch auf Wissenschaftsleugnung sehr gut passt. Das schöne Merkwort lautet PLURV. P-L-U-R-V. Wenn wir die Buchstaben der Reihe nach durchgehen, steht das P für Pseudo-Experten, also zum Beispiel, wenn in einer Fernsehdebatte ein wissenschaftlich ungebildeter Klimaleugner gleichwertig einer seriösen Klimaforscherin gegenübergestellt wird. Das L steht für Logikfehler. Ein solcher liegt zum Beispiel vor, wenn man so tut, als gäbe es für ein Ereignis nur eine einzige Ursache, obwohl es in Wahrheit mehrere sind, oder wenn man statt der wissenschaftlichen Erkenntnis selbst diejenigen Personen angreift, die sie vorbringen. Das U in PLURV steht für unerfüllbare Erwartungen. Man denke zum Beispiel an all diejenigen, die einen Impfstoff als nutzlos ablehnen, nur weil er vielleicht statt 100% nur 80 oder 90% Wirksamkeit besitzt. Damit sind wir beim R. Dieses steht für Rosinenpickerei. Das bedeutet, dass nur Beweise gezählt werden, die der eigenen Argumentation zuträglich sind. So brachte zum Beispiel im Februar 2015 der schon erwähnte US-Senator Jim Inhofe einen Schneeball mit in den Plenarsaal, um zu zeigen, dass es im Moment in Washington DC sehr kalt sei, was ja nicht gerade für die Existenz des Klimawandels spreche. Er pickte sich also seine Rosine heraus, einen verschneiten Tag in Washington. Damit wären wir beim V, wie Verschwörungsmythen. Diese behaupten zum Beispiel, dass massenhaft wissenschaftliche Studien ganz gezielt gefälscht werden. Und das ergibt dann unser Merkwort PLURV. Frau Schmidt-Petri, in einem Ihrer Artikel heben Sie besonders zwei Strategien von Wissenschaftsleugnung hervor. Die eine besteht mehr darin, dass man die Forscherinnen und Forscher selbst in Frage stellt, und die andere darin, dass man eher versucht, sachlich dagegen zu argumentieren. Stimmt das so?
Ja, genau. Also das ist so eine Idee, wie man das so ein bisschen systematisieren kann. Also ich glaube, man kann da so eine Matrix aufmachen, also eigentlich so eine Vier-Felder-Matrix. Nämlich zum einen kann man natürlich mit wissenschaftlicher Evidenz immer versuchen, die eigene Position zu unterstützen, also eine politische Position beispielsweise auch, oder eben die Gegenseite anzugreifen, um deren Sachlage sozusagen zu diskreditieren oder deren Position in Frage zu stellen. Das ist so die eine Seite. Und die andere, die zweite Dimension ist dann eben, dass das passieren kann, darüber, dass man entweder bestimmte wissenschaftliche Evidenzen oder Inhalte verwendet, um seine Position zu legitimieren oder die der Gegenseite anzugreifen, oder dass man eben auf die Personen geht und entweder versucht, eigene Expertinnen und Experten zu finden, die die eigene Position stützen, oder eben die der Gegenseite anzugreifen oder eben deren Legitimität oder auch deren Glaubwürdigkeit oder deren wissenschaftliche Kompetenzen in Frage zu stellen. Und daraus ergibt sich dann eigentlich so eine Vier-Felder-Matrix, aus der man dann verschiedene Strategien, die dann immer wieder angewendet werden, in diesen Debatten auch ableiten kann.
Und was hat das Ganze jetzt mit Verschwörungstheorien zu tun? Also sehen wir das dann bei Verschwörungsgläubigen besonders häufig oder gibt es da eine gewisse Überlappung?
Genau, also ich würde sagen, dass dieses Verwenden von Verschwörungstheorien oder Erzählungen ein Teil oder eine Strategie dieser Wissenschaftsleugnung sein kann, weil da eben eine Strategie sein kann, dass ich quasi denke oder diese Position unterstütze, dass sich die Wissenschaft zu so einem großen Kartell zusammengeschlossen hat, was eben nicht mehr unabhängig und nach wissenschaftlichen Kriterien arbeitet, sondern auch strategisch und gezielt arbeitet, gesteuert von irgendwelchen politischen Eliten, die eben bestimmte Ziele verfolgen und sehr geplant verfolgen. Und so kann das eigentlich so ein bisschen, finde ich, untergeordnet werden, so als eine mögliche Strategie der Wissenschaftsleugnung oder als ein Element davon, dass man eben auch an diese Verschwörungstheorien glaubt oder diese eben vertritt oder versucht nach außen zu verbreiten.
Mhm. Würden Sie sagen, dass da eine gewisse Zwangsläufigkeit dahinter ist, wenn man weiß, dass es einen überwältigenden wissenschaftlichen Konsens gibt? Also manchmal weiß man das ja vielleicht auch nicht, aber wenn man es weiß, wie beim Thema Impfungen oder Klimawandel, und man trotzdem sagt, das stimmt nicht, dass dann tendenziell so eine unterschwellige Meinung da ist, die da besagt, die WissenschaftlerInnen, die sind eigentlich einfach nur Teil der Maschine und behaupten halt, was behauptet werden muss, um zum Beispiel Impfstoffe und Elektroautos zu verkaufen.
Genau, das kann ein Teil dieses komplexen Glaubenssystems eigentlich sein. Das kann ein Teil davon sein, muss es aber auch nicht unbedingt, aber das kann ein Teil davon sein, ja.
Hat sich das historisch besonders entwickelt in den letzten Jahrzehnten oder ist das schon immer ein Phänomen?
Also diese Form der Wissenschaftsleugnung oder auch Verschwörungserzählung gibt's wirklich schon sehr, sehr lange, auch historisch schon sehr lange. Insofern ist das kein neues Phänomen und auch zum Beispiel Argumente, die jetzt die Impfgegner gegen die Corona-Impfungen verwenden oder da auch die wissenschaftliche Evidenz der Wirksamkeit abstreiten, verwenden ganz ähnliche Argumente, wie wir sie beispielsweise schon in der Diskussion um die Pockenimpfung gesehen haben. Also das sind schon Sachen, die immer wieder auftreten oder die auch historisch schon lange eigentlich bekannt sind. Aber was sich natürlich jetzt schon verändert hat, ist, dass zum einen durch die Massenmedien, aber natürlich auch vor allem durch die Möglichkeit der Online-Kommunikation, sich da natürlich die Kommunikationsmöglichkeiten verändert haben und es Personen, die diese Meinung vertreten, es zumindest halt sehr einfach ist, dass sie sich auch mit anderen vernetzen und eben da online natürlich auch ihre Meinungen sehr ungehindert verbreiten können. Und diese Dynamik im öffentlichen Diskurs, die hat sich natürlich schon sehr stark verändert im Vergleich zum beispielsweise zu Zeiten, bevor es das Internet gab, wo halt dann vielleicht solche Argumente an Stammtischen oder in bestimmten Freundesgruppen ausgetauscht wurden vor allem.
Ja, also ich glaube, das mit der Pockenimpfung, das war ja noch im 19. Jahrhundert und da musste man ja erstmal einen finden, der eine kritische Karikatur dann überhaupt publiziert und druckt, und heute tue ich mir natürlich im Internet relativ leicht, meine Meinungen hinaus zu posaunen.
Genau.
Sie haben Ihre eigene Forschung erwähnt. Immer wieder kam das Thema Klimawandelleugnung vor. Was haben Sie denn da erforscht und welche politischen Ausrichtungen auch haben sich denn da gezeigt? Also Sie haben jetzt die Medien erwähnt, aber worum ging es denn da so in den verschiedenen Forschungsprojekten?
Es ist schon eine Weile her, aber wir haben uns in einem großen Projekt mit der öffentlichen Diskussion über den Klimawandel beschäftigt und haben uns da sowohl die massenmediale Berichterstattung, also in Zeitungen angeschaut, als auch die Online-Kommunikation und die politischen Debatten in verschiedenen Ländern. Und da hat sich eigentlich schon gezeigt, dass in Deutschland jetzt in den Medien dieser Klimawandelskeptizismus nicht sehr prävalent ist und da nicht sehr häufig vorkommt, was ja erstmal auch ein ganz gutes Ergebnis ist, was häufig gar nicht so schlecht ist, wenn man diesen Positionen einfach gar nicht so viel Aufmerksamkeit widmet tatsächlich, um eben nicht so ein Bild zu erzeugen, dass sie besonders relevant seien. Und es hat sich aber schon auch gezeigt, dass eben, und das zeigen auch andere Arbeiten und andere Studien auch für andere Länder, dass gerade dieser Klimawandelskeptizismus schon eng verknüpft ist mit konservativen und populistischen liberalistischen Einstellungen, also auch politischen, konservativen politischen Einstellungen und vor allem eben konservative Medien oder auch konservative Organisationen eben diesen Klimawandel, Skeptizismus eher verbreiten und vertreten. Und es wie aber, wie gesagt, es den Skeptikern dann eben häufig nicht gelingt, den Spillover in die klassischen Massenmedien zu schaffen. Aber das Bild ändert sich natürlich dann, und das haben wir vor allem auch in den USA gesehen, wenn es prominente, einflussreiche Politiker oder prominente politische Vertreter gibt, die diese Meinung unterstützen. Also ein klassisches Beispiel ist ja Trump. Wenn es natürlich so eine mächtige, einflussreiche Person gibt, die diese Meinung nun unterstützt, dann bekommt natürlich die ganze Bewegung einen völlig anderen Spin und wird natürlich auch viel erfolgreicher und kriegt ganz andere Einflussmöglichkeiten. Und solche Vertreter gibt es in Deutschland am Rande, aber natürlich nicht in der Position.
Ja, also bei den USA denke ich da natürlich auch an Fernsehsender wie Fox News, die die konservativen Positionen eigentlich ziemlich ungebremst zu ihren eigenen machen und dann auch klimawandelskeptische Positionen sehr prominent vertreten, oder?
Ja, genau. Also in den USA, das haben auch dortige Soziologen auch sehr schön aufgearbeitet. Die haben das die Conservative Denial Machine genannt, die sich eben zusammensetzt aus prominenten konservativen Politikern, also Republikanern, konservativen Medien wie Fox News beispielsweise natürlich vorneweg, aber auch so konservativen Thinktanks, die dann eben quasi alle gemeinsam diese Positionen vertreten und salient machen und die dann natürlich schon Einfluss generieren und vor allem auch eine hohe Sichtbarkeit generieren können, dieser gerade sehr skeptischen oder eher Leugnungsposition.
Ja, das stimmt. Was ich ja ganz spannend finde, ist, dass ich den Eindruck habe, Menschen, die jetzt im Extremfall auf verschwörungstheoretischer Basis Wissenschaftsleugnung betreiben, dass sich die ganz oft wissenschaftliche Formen aneignen. Ich erinnere mich daran, wie ich mal eine Hausarbeit korrigiert habe und die Studentin oder der Student hat darin auf einmal ein Journal of 9/11 Studies zitiert. Ich habe mir dann gedacht, ach Wahnsinn, da gibt's ein eigenes Journal, das sich nur mit den Anschlägen vom 11. September beschäftigt. Ich habe dann kurz recherchiert. Auf der Website steht unter anderem ein Artikel von Daniele Ganser, zu dem kommen wir gleich noch. Es ist aber schon mal kein gutes Zeichen. Wenn man sich dann den Metatitel der Website dieses angeblichen Journals anschaut, steht dort Truth Matters. Im Zusammenhang mit 9/11 klingt das schon arg nach dem verschwörungstheoretischen Truther Movement. Die Website behauptet, und da kommt wieder so ein wissenschaftlicher Terminus zum Einsatz, sie behauptet also, sie sei ein peer-reviewed Journal. Das würde heißen, dass die Artikel nicht einfach nur hochgeladen, sondern zuvor noch von Peers begutachtet werden. Wer diese Peers aber sind und welche Qualifikationen sie haben, verrät die Website nicht. Wenn das aber hieße, dass am Ende vielleicht ein Philosoph den Artikel über Bautechnik begutachtet oder einfach ein Verschwörungstheoretiker den anderen, dann hätte das mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Frau Schmidt-Petri, ich wollte fragen, ob Ihnen das auch schon mal begegnet ist, diese Imitation der Wissenschaftlichkeit. Und warum ist das denn so beliebt? Denn man könnte ja sagen, wenn ich die Wissenschaft ablehne, dann brauche ich mich ja auch nicht ihrer Formen zu bedienen.
Ja, ich glaube, da muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, welche Funktion eigentlich Wissenschaft in der Gesellschaft hat. Und idealerweise geht es ja natürlich schon darum, dass Wissenschaft Fakten oder Erkenntnisse liefert, die idealerweise die Basis bilden für rationale Entscheidungen oder auch für politische Entscheidungen, die in der Gesellschaft getroffen werden müssen. Und da genießt natürlich Wissenschaft oder wissenschaftliches Wissen ja auch eine sehr hohe Autorität und ein sehr großes Ansehen, eben weil natürlich wissenschaftliches Wissen ja anhand bestimmter Regeln produziert wird, die eben die Qualität dieses Wissens ja auch sicherstellen. Das heißt, Wissenschaft genießt da generell oder wissenschaftliche Experten und Expertinnen eine hohe Autorität in solchen Debatten. Und das wollen sich, glaube ich, eben die Personen, die die Wissenschaft leugnen, aneignen, weil es geht ihnen eigentlich ja gar nicht darum, jetzt irgendwie die Wissenschaft anzugreifen oder den wissenschaftlichen Fortschritt voranzubringen, sondern sie verfolgen eben politische Ziele. Und dafür ist ihnen dann, ich sage es mal salopp, jedes Mittel recht, insofern, dass sie dann natürlich versuchen, ihren Positionen Autorität zu verleihen. Und das versuchen sie dann eben über eigene Expertinnen und Experten oder über solche pseudowissenschaftlichen Konferenzen, um eben ihren Positionen, die dem Mainstream entgegenlaufen und die dem wissenschaftlichen Konsens in der Regel ja widersprechen, dann auch Autorität zu verleihen. Und man sieht dann ja auch ganz oft, dass da Expertinnen und Experten auftreten, vor allem auch in dem Klimabereich, die sich dann da als große Experten oder Klimaforscher präsentieren. Und wenn man mal recherchiert, dann sind das irgendwie Historiker oder so. Also jetzt nichts gegen Historiker, aber die präsentieren sich da als quasi Naturwissenschaftler, die da an der vordersten Front irgendwie Experten sein, was halt gar nicht stimmt. Also eigentlich haben sie dann irgendwie Abschlüsse in ganz anderen Fächern, die damit gar nicht so viel zu tun haben. Aber das wird dann natürlich häufig unter den Tisch gekehrt.
Ja, akademische Titel werden da auch sehr gerne dann prominent hingeschrieben. Also man lehnt zwar den wissenschaftlichen Konsens ab, aber wenn man dann einen Doktortitel hat, dann schreibt man ihn dazu und es spielt dann wenig Rolle, dass der Doktortitel vielleicht in Philosophie ist und ich mich gerade zu Statik eben äußere oder zu Klimamodellierung, wo ich genauso viel Kompetenz habe wie jemand, der keinen Doktortitel in Philosophie hat, oder?
Ja, genau.
Weil Sie vorher die Geschichtswissenschaft angesprochen haben als kleinen Aufhänger. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass HistorikerInnen besonders verschwörungsgläubig sind, aber ich habe jemanden, der fällt genau darunter. Ich habe den Namen ja gerade schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, kennen Sie Daniele Ganser?
Also ja, aus der Berichterstattung so ein bisschen, ja.
Es ist ein Schweizer Historiker, der besonders auffällt mit eigenwilligen Thesen zum 11. September. Der aufgrund dessen im Laufe der Zeit seine wissenschaftlichen Anstellungen an Universitäten verloren hat und jetzt so als, ich glaube, er hat sein eigenes Institut für Friedensforschung gegründet, geht auf Tour und hält Vorträge. Davon kann man sich auch etliche im Internet ansehen und die wären es wahrscheinlich wert, mal selbst analysiert zu werden. Aber wenn ich diese Figur mir angucke, da fällt auf, dass auch er wieder mit wissenschaftlichen Titeln und wissenschaftlichen Formen hausieren geht. Ja, also der hebt dann hervor, dass er Doktor der Geschichtswissenschaft ist. Er hebt hervor, dass es ja Aufgabe der Wissenschaft sei, kritisch nachzufragen, dass sich die Wissenschaft keine Maulkörbe erteilen lässt. Ich habe gesehen, wie er in einem Vortrag dann sogar ein Bild zeigt von dem Gelübde, das er abgelegt hat, als er seinen Doktortitel verliehen bekam und in dem es eben auch um Wahrheit und wissenschaftlich korrektes Handeln geht. Und das sieht er ja dann als Anspruch, sich eben nicht durch Widerstände und Widerspruch vom richtigen Weg des 9-11-Truthens abbringen zu lassen. Ist Ihnen sowas auch bekannt?
Also es gibt gerade in dem Klimabereich auch ein, zwei solche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich ganz ähnlich verhalten oder auch ganz ähnliche Turns sozusagen vollzogen haben. Und tatsächlich, und da wollte ich immer eine Studie dazu machen, habe es aber bisher noch nie gemacht, fände ich es mal total spannend, diese Personen zu interviewen und nach ihren persönlichen Motiven zu fragen. Weil man sich ja schon ein bisschen fragt, was war eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass sie so, ich sag's jetzt mal, vom Weg abgekommen sind oder dass sie diesen Turn vollzogen haben? Weil die haben ja oft in der Regel im, sag ich mal, im klassischen Wissenschaftssystem gestartet, haben ja auch beispielsweise promoviert und so und irgendwann haben sie dann ja so einen absoluten Turn irgendwie vollzogen. Und da würde mich schon tatsächlich sehr interessieren, was da so die Motive dafür waren oder die Beweggründe oder was diese Personen auch kennzeichnet. Und natürlich, also ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen. Die Wissenschaftsfreiheit ist natürlich auch ein hohes Gut. Also solange sich das jetzt nicht gegen die Verfassung richtet oder nicht verfassungswidrige Schranken irgendwie berührt, ist natürlich auch vieles erlaubt und sind auch viele Meinungen erlaubt. Und das ist ja auch gut so, dass das so ist. Aber natürlich muss man sich als Wissenschaftssystem dann auch überlegen, wie man damit umgeht und wie man sich dazu positioniert. Vor allem, wenn es eben einen wissenschaftlichen Konsens über bestimmte Grundannahmen gibt. Der ist natürlich auch immer mit kleineren Unsicherheiten behaftet. Es wird auch noch gestritten über Details, aber in vielen Feldern oder in einigen Feldern, gerade jetzt, wenn man an den Klimawandel denkt, gibt es natürlich einen sehr breiten wissenschaftlichen Konsens.
Es gibt ja solche Figuren auch wirklich in allen Bereichen der Wissenschaft. Ich habe gerade einen Historiker genannt, Sie haben gerade das Beispiel Klimawandel genannt, dann gibt es Andrew Wakefield zum Thema Impfungen, der ja auch als forschender Arzt in Großbritannien angefangen hat, eine Studie gemacht hat zu Dreifachimpfungen Und Autismus, diese Studie im Lancet, diesem bekannten Journal, das wir ja inzwischen alle durch die Corona-Berichterstattung kennen, dort seinen Artikel publiziert hat. Also er wurde angenommen, er ist das Peer-Review-Verfahren erstmal durchlaufen. Und dann, nachdem der Artikel dann draußen war und für großes Aufsehen gesorgt hat, weil er eben fälschlicherweise attestiert hat, es gäbe einen Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus. Danach hat man dann nochmal versucht, die Ergebnisse zu replizieren, hat festgestellt, die Behauptungen der Studie stimmen nicht, die Stichprobe war sehr klein, es gab Interessenskonflikte auf Seiten Wakefields, 10 von 12 der Co-Autoren distanzierten sich teilweise von den Schlussfolgerungen des Artikels, also es gab vielerlei Probleme. Der Artikel wurde zurückgezogen und Wakefield ist aber von seiner Position nicht abgewichen. Also das wäre ja dann eigentlich das unwissenschaftliche Verhalten, dass ich dann den Widerspruch nicht aufnehme und nochmal drüber nachdenke, sondern auf meiner Position beharre, oder?
Genau, also vollkommen richtig. Wie gesagt, Wissenschaft lebt natürlich auch davon, dass sich Evidenz weiterentwickelt und Replikation ist dann natürlich ein wichtiges Stichwort. Also wenn Studien nicht repliziert werden können oder sich halt im Nachhinein herausstellt, dass da vielleicht auch bestimmte wissenschaftliche Gütekriterien nicht eingehalten wurden, dann wäre es natürlich der eigentliche Weg, diese Erkenntnisse zu revidieren und weiterzuentwickeln. Und wenn das dann nicht passiert, dann ist es natürlich kein wissenschaftliches Verhalten. Das ist vollkommen richtig. Und das kennzeichnet ja auch diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen häufig, die so Gegenpositionen vertreten, dass sie eben eigentlich keine wissenschaftliche Evidenz für ihre Behauptung dann noch haben oder anführen können. Also zumindest keine wissenschaftliche Evidenz, die den wissenschaftlichen Gütekriterien entspricht. Und das muss man natürlich schon auch festhalten und im Hinterkopf behalten, dass gerade wenn man dann so, wenn sie so sehr abseitige Positionen vertreten, da natürlich häufig die wissenschaftliche Evidenz dann tatsächlich fehlt für diese Position.
Und zugegebenermaßen, es gibt ja auch in der Wissenschaft Bereiche, in denen sich mehrere durchaus mögliche Erklärungsansätze gegenüberstehen. Aber wir sprechen ja jetzt gerade von Bereichen, in denen es einen sehr klaren Konsens gibt. Im Falle von Wakefield heißt das, dass der angebliche Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus vielfach widerlegt wurde. Wakefield selbst wurde in Großbritannien die Approbation entzogen, doch anstatt seinen Fehler anzuerkennen, ist dieser Herr in die USA gegangen, um sich dort seit Jahren als eine der Führungsfiguren der Anti-Vax-Bewegung aufzuspielen und, man muss es wohl so sagen, seine gesundheitsgefährdenden Lügen weiter zu verbreiten. Wakefield produziert auch Filme und lebt wohl ganz gut mit seiner Erzählung, obwohl die mit Wissenschaftlichkeit wirklich nichts mehr zu tun hat. Filme gab es übrigens auch zur Coronavirus-Pandemie, zum Beispiel den Titel Plandemic. Dieser behauptet natürlich, dass ein verschwörerischer Plan hinter der Pandemie stecke. Die Wissenschaft sage uns hingegen mal wieder nicht die Wahrheit. Dass solche Figuren wie Wakefield oder solche Filme wie Plandemic erfolgreich sind, zeigt aber auch, wie wenig manche Menschen verstehen, wie die Wissenschaft funktioniert und was sie überhaupt tut. Denn dann würde einem vielleicht eher auffallen, wie viele Forschende ja überhaupt Teil einer solchen Verschwörung sein müssten und dass die alle zusammen dasselbe gegen besseres Wissen behaupten müssten. Aber wer sich nicht wie wir von Berufswegen mit Wissenschaft befasst, tut sich eben schwer zu verstehen, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse eben auch verändern können und dass das ja kein Fehler ist, sondern Teil des Prozesses. Man braucht ja nur an den Impfstoff von AstraZeneca zu denken. Erst wurde dieser für die Jüngeren empfohlen, später nur für die Älteren. Oder die Masken. Zu Beginn der Pandemie hieß es, Masken sind nicht nötig, dann hieß es, man solle sie unbedingt aufsetzen. Solche Anpassungen auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sind allerdings keine Fehler, sondern ein ganz normaler Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Das hat nichts damit zu tun, dass ein Politiker angeordnet hat, so liebe Wissenschaftler, jetzt sag mal was anderes, um die Leute besser zu gängeln, sondern im Gegenteil, neue Erkenntnisse führen zu neuen Empfehlungen.
Genau, und jetzt in der Corona-Pandemie hat man natürlich, da das ja am Anfang von sehr, sehr großen Unsicherheiten geprägt war, man war tatsächlich, es war ein neues Virus, man wusste eigentlich nichts, also auch die Wissenschaft wusste darüber nichts. Das heißt, das war jetzt irgendwie auch so die Gelegenheit für die Bevölkerung, wissenschaftliches Arbeiten sehr öffentlich in Realzeit sozusagen mitzuverfolgen. Solche Fälle gab es ja bisher eigentlich eher selten. Ja. Und dadurch, dass natürlich dann auch eine gewisse Öffentlichkeit geherrscht hat, ein öffentliches Interesse geherrscht hat, sind natürlich solche Prozesse, die dann in früheren Fällen vielleicht eher innerwissenschaftlich passiert sind oder innerwissenschaftlich auch diskutiert wurden, natürlich dann auch in der breiten Öffentlichkeit rezipiert worden. Und ich glaube aber tatsächlich, dass da das in der Corona-Pandemie auch eine Chance liegt, dass eben, glaube ich, schon jetzt auch viel mehr, viel deutlicher wurde, wie Wissenschaft arbeitet, wie wissenschaftliche Evidenz produziert wird. Und man muss ja schon auch sagen, dass in Deutschland nach wie vor das Vertrauen in die Wissenschaft sehr, sehr hoch ist, was natürlich sehr schön ist und begrüßenswert ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Wissenschaft da kein Vertrauen mehr genießen würde.
Ich schließe ja gleich an, weil Sie die Corona-Pandemie auch als eine Chance benannt haben, mal dahinter zu blicken, wie Wissenschaft funktioniert. Und ich sehe es ja jetzt, wann haben denn die Medien jemals davon berichtet, ob jetzt ein Artikel schon peer-reviewed ist oder noch nicht? Und auf einmal hört man das dann, ja, also da ist ein Artikel, der ist noch nicht begutachtet, aber, und das zeigt ja schon ein bisschen, es gibt so einen kleinen Einblick, wie der wissenschaftliche Prozess laufen kann. Und meine Frage geht auch in diese Richtung, nämlich was kann die Wissenschaft denn tun, um Verschwörungstheorien und Wissenschaftsleugnung entgegenzutreten? Ich denke da jetzt an jemanden wie den NDR mit seinem Podcast mit Christian Drosten und Sandra Ziesek, die sich ja wirklich, finde ich, sehr verdient gemacht haben, auch Preise gewonnen haben dafür, dass sie sich so einsetzen um verständliche Wissenschaftskommunikation. Und man muss ja auch sagen, also wann hat sich denn ein größeres Publikum mit neuen Studien zu medizinischen Problemen auseinandergesetzt? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich aber auch immer den Eindruck, das ist halt preaching to the choir, wie man in den USA so schön sagt. Ich versuche diejenigen zu bekehren, die ohnehin schon bekehrt sind, weil wenn ich totaler Impfskeptiker bin oder Wissenschaftsleugnerin, dann werde ich mir den Podcast vermutlich ohnehin nicht anhören. Also vielleicht aus Ihrer Arbeit als Professorin für Wissenschaftskommunikation, was kann denn die Wissenschaft tun, um diesen Problemen entgegenzutreten?
Also ich glaube tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, auch den wissenschaftlichen Arbeitsprozess transparent zu machen, sodass eben idealerweise möglichst breit verstanden wird, wie Wissenschaft funktioniert und wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Und ich glaube auch, dass so Personen wie Drosten oder auch Frau Ziesek da wirklich sehr gute Arbeit leisten und geleistet haben, in sehr verständlicher Form auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu erklären und zu verbreiten. Und natürlich erreicht man damit erstmal vor allem in interessiertes, aufgeschlossenes Publikum. Aber das ist auch wichtig tatsächlich, weil gerade diese Gruppe muss natürlich auch informiert werden und diese Gruppe darf ja auch nicht vergessen werden, weil die natürlich auch so ein bisschen Bestätigung brauchen und ja ihre Ansichten und Meinungen dann auch weitertragen, auch wenn sie natürlich grundsätzlich aufgeschlossen sind. Aber trotz allem gibt es natürlich auch Gruppen, die damit vielleicht nicht so in Berührung kommen, das ist völlig klar, oder die halt von klassischen Kommunikationsmaßnahmen in der Regel auch nicht erreicht werden. Und da denke ich schon, muss die Wissenschaftskommunikation nicht nur aus der Wissenschaft, sondern auch von bestimmten Organisationen oder politischen Behörden noch besser werden, eben auch zielgruppenspezifischer bestimmte Personengruppen anzusprechen. Die jetzt völlig abgedriftet sind in irgendwelche Verschwörungstheorien, die wird man mit solcher Art der Kommunikation kaum noch erreichen. Das wird kaum möglich sein. Aber es gibt natürlich auch noch eine relativ große Gruppe in so einem Graubereich, die vielleicht eher ängstlich sind oder so bestimmte Ängste haben, Unsicherheiten haben, die man über gezielte Ansprache und zielgruppenspezifische Kommunikationsmaßnahmen durchaus erreichen würde und vielleicht auch noch überzeugen könnte. Ich denke jetzt beispielsweise ans Impfen. Mhm. Also überzeugen könnte, sich noch impfen zu lassen.
Okay, das wäre ja gleich auch noch eine Anspielung auf die Frage, die ich mir hier auf meine Liste ursprünglich ganz ans Ende gestellt habe, nämlich wie sollte man aus Ihrer Sicht mit Verschwörungsgläubigen umgehen? Vielleicht gar nicht nur als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, sondern als Allgemeinbevölkerung.
Also ich glaube, tatsächlich ist ein Weg schon auch, die nicht allzu sichtbar zu machen. Also klar, ist die Aufgabe der Medien, über gesellschaftliche Phänomene zu berichten. Es soll natürlich auch nichts unter den Teppich gekehrt werden, aber je mehr Aufmerksamkeit diese Gruppen generieren, desto mehr werden sie eben auch als relevant wahrgenommen, obwohl es ja nach wie vor nur ein sehr kleiner Teil ist. Also man darf ja nicht vergessen, also gerade jetzt, wenn man an die Corona-Pandemie denkt, dass wirklich die absolute Mehrheit der Bevölkerung hinter den Maßnahmen steht, sich impfen lässt und auch sich an die Maßnahmen hält vor allem, selbst wenn sie sie vielleicht im Einzelnen manchmal kritisieren, aber die große, überwiegende Mehrheit Mehrheit hält sich ja dran, was ein wahnsinniger Erfolg ist tatsächlich. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn dann eben gerade in den Medien sehr viel über diese kleine Gruppe der Leugner oder derer, die auf die Straße gehen, berichtet wird, dann erhalten die dadurch natürlich so eine Relevanz, die sie gesamtgesellschaftlich vielleicht eigentlich gar nicht haben. Also das ist so das eine. Und das andere, glaube ich, ist, dass man da wirklich bestimmte Gruppen unterscheiden muss. Also wie gesagt, die, die da extrem überzeugt davon sind und schon so sehr weit weg sind von allem, das ist extrem schwierig, die noch mit Kommunikation zu überzeugen oder zu erreichen. Und ich denke, so ganz praktisch, also wenn man mit so einer Person zu tun hat, beispielsweise in einem Gespräch, ist es in der Regel immer gut, da erstmal relativ vorsichtig reinzugehen, also nicht die Person sofort anzugreifen oder irgendwie mit Fakten zu konfrontieren, die der Meinung zuwiderlaufen, weil das häufig eher dazu führt, dass die Personen blockieren oder sogar einen sogenannten, in der Wissenschaft nennt man das Backfire-Effekt hat, also dass sie dann noch überzeugter sind von ihrer Position, weil sie sich verteidigen müssen. Also das dann eher einen gegenteiligen Effekt sogar hat,
okay.
Sondern häufig ist es dann besser, erstmal so ein bisschen vorsichtig nachzufragen, woher denn die Person eigentlich diese Informationen hat, warum sie das glaubt, was sie genau denkt, wo sie vielleicht auch Ängste und Unsicherheiten hat. Also erstmal ganz viele Fragen zu stellen. Und die Idee ist eben so ein bisschen, aber wie gesagt, das muss natürlich auch nicht immer funktionieren, aber die Idee ist, indem man dann so eine Person so ein bisschen zum Reflektieren und Nachdenken bringt, sie vielleicht eben auch so ein bisschen dazu bringt, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Und man hat halt als Person, wenn man einer Person, die an Verschwörungserzählungen wirklich glaubt, persönlich sehr nahe steht, hat man immer noch die größten Chancen, einfach über diese emotionale Verbundenheit und diese persönliche Wichtigkeit oder natürlich, wenn man eine gewisse Autorität oder Glaubwürdigkeit hat oder als kompetent wahrgenommen wird in dem Bereich. Und das führt mich auch dazu, dass es natürlich schon auch wichtig ist, wenn man in so ein Gespräch tritt, extrem gut informiert zu sein, weil ohne so eine gute Informiertheit selber kann man natürlich da auch nicht glaubwürdig wirken. Ja, und dann gibt's, glaube ich, wie gesagt, noch so einen Graubereich an Personen, die vielleicht einfach vor allem Ängste haben, also Angst vor der Impfung beispielsweise, Angst vor Nebenwirkungen, die dem gar nicht so komplett ablehnend gegenüberstehen. Und die sind natürlich leichter zu überzeugen, wenn man eben da bestimmte Informationen vielleicht oder Argumente zur Verfügung hat. Und noch vielleicht als letzten Punkt, also wie gesagt, Personen, die an Verschwörungserzählungen glauben, fühlen sich ja häufig in einer Situation ausgeliefert oder haben so das Gefühl, sie können nichts machen oder sind so ein bisschen abgehängt oder fühlen sich abgehängt. Und da ist natürlich jetzt auf einer übergeordneten Ebene schon auch wichtig, so Akzeptanz und Vertrauen in die Behörden irgendwie zu steigern. Und diese Akzeptanz, das Vertrauen steigt vor allem dann, wenn Entscheidungen als fair und gerecht wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man da auch nicht vergessen darf. Und natürlich, wenn man es halt irgendwie schafft, das ist natürlich nicht so einfach, aber so das individuelle Kontrollgefühl von Personen auch wieder zu steigern. Das sind auch noch so Faktoren, die da mit reinspielen.
Dass man sich nicht so machtlos irgendwelchen politischen Regeln oder irgendwelchen Geschehnissen ausgesetzt fühlt.
Genau. Und wie gesagt, sobald man die halt als sehr unfair oder ungerecht empfindet, dann wird es tatsächlich schwierig, weil das eben potenziell auch Vertrauen in politische Entscheidungsträger dann schmälern kann, zumindest.
Damit kommen wir schon zu meiner Abschlussfrage. Sie meinten ja, es sei wichtig, wissenschaftsleugnenden Gruppen nicht zu viel Raum zu geben. Es gibt ja den Begriff der False Balance in der Medienberichterstattung. Diese falsche Ausgewogenheit liegt etwa vor, wenn in der Absicht, über beide Seiten ausgewogen zu berichten, zum Beispiel Impfgegner genauso viel Raum bekommen wie diejenigen, die Impfungen unterstützen. Falsch ist diese Ausgewogenheit deswegen, weil die beiden Gruppen weder gleich groß sind, noch gleich seriöse Argumente haben. Und diese Debatte gibt's ja auch immer mal wieder im Hinblick auf politische Talkshows wie Hart aber fair, Anne Will, Markus Lanz und wie sie alle heißen. Die Frage ist dann, ist es vernünftiger, jemanden einzuladen, der die Gegenposition vertritt, also zum Beispiel der Meinung ist, Impfungen nutzen nichts, und diese Person dann im Gespräch zu widerlegen durch ExpertInnen, die auch in der Runde sitzen? Oder ist es allein schon problematisch, dass ein vielleicht medizinisch nicht ausgebildeter Impfgegner neben der Virologin sitzt und auf derselben Bühne ins gleiche Mikrofon seine Thesen verbreiten kann? Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie man mit dieser False Balance umgehen kann, oder ist das eher ein politischer Abwägungsprozess, wem man eine Bühne geben möchte und wem nicht?
Also ich finde tatsächlich, dass wir ganz viele Debatten in dieser Richtung, die wir jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie führen, hatten wir alle schon mal, nämlich wenn es um die Klimawandelkommunikation geht.
Tatsächlich,
es hat eigentlich genau den gleichen Prozess durchlaufen im Umgang mit den Klimawandelskeptikern. Und da ist eigentlich inzwischen Konsens, zumindest unter den Praktikern, die Klimawandelkommunikation betreiben, dass man Skeptikern keine Bühne gibt und die nicht auf irgendwelche Podien oder Diskussionen einlädt und sich auch als ernstzunehmender Wissenschaftler und Wissenschaftlerin in diesem Feld sich nicht neben einen Skeptiker oder eine Skeptikerin auf so ein Podium setzt und dem eben eine Bühne bietet. Das ist da eigentlich inzwischen weitgehend Konsens und wird in der Regel auch nicht mehr gemacht, weil es eben, also es ist einfach schwierig, diesen Personen dann im Gespräch direkt zu begegnen. Das funktioniert auch nicht immer, die nach außen dann so einfach zu widerlegen, einfach weil die sich häufig ja dann auch sehr irrational verhalten und seltsame Argumentationsstrategien verfolgen und es eben, wie gesagt, auch nach hinten losgehen kann, dass man dann Personen, die diesen Erzählungen glauben, sie eher noch in ihrem Glauben bestärkt und man ja wieder so ein bisschen das Bild generiert, das ist der arme Wissenschaftler, der gegen die Mehrheit kämpft und der wird jetzt hier noch fertig gemacht. Also das unterstützt ihn dann am Ende im Zweifel noch eher und diese Prozesse sind gerade in einer Live-Debatte halt eigentlich nicht zu steuern oder nicht so, ja, schwierig zu steuern. Insofern hat sich eigentlich unter den Personen, die Klimawandelkommunikation machen, das inzwischen eben durchgesetzt, dass man solchen Personen gar keine Bühne gibt. Da gibt's eine sehr schöne Sendung von John Oliver, die inzwischen schon ein bisschen älter ist, wie man mit so Experten und Expertinnen umgeht. Und er hat es so ein bisschen auf die Spitze getrieben und hat gesagt, irgendwie 99% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vertreten eben die Konsensposition. 1% stellt sich dagegen. Wenn ich jetzt einen Skeptiker sozusagen einlade in meine Sendung, müsste ich eigentlich 99 Personen einladen, die dieser Meinung widersprechen und dann laufen die alle in dieses Studio, in dieser Sendung. Und das macht es eigentlich, finde ich, ganz schön anschaulich, weil es denen ja auch wieder so eine Relevanz gibt, als würden diese beiden Positionen sich jetzt so gleichwertig gegenüberstehen und das ist einfach nicht der Fall. Das stimmt einfach nicht. Und dieses Bild sollte man natürlich auch nicht öffentlich erzeugen und unterstützen.
Okay. Und die Folge von Last Week Tonight mit John Oliver haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Frau Schmidt-Petri, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Arbeit und sage auf Wiedersehen.
Danke, Wiedersehen.
Und damit gehen wir dem Ende der heutigen Folge entgegen. Bevor ich allerdings auch zu euch und Ihnen auf Wiedersehen sage, brauchen wir natürlich wieder den Tipp des Tages und unsere Zusammenfassung, die Top 3. Und die kommt jetzt. Wie immer gelesen von Anna.
Erstens, der Begriff Wissenschaftsleugnung beschreibt ein Phänomen, bei dem eine als wissenschaftlicher Konsens geltende Erkenntnis abgelehnt wird. Ein Beispiel dafür ist etwa der Glaube, dass ein menschengemachter Klimawandel nicht existiere. Diese Wissenschaftsleugnung ist eine Verweigerungshaltung und darf nicht mit dem kritischen Hinterfragen von Ergebnissen verwechselt werden, welches ein erforderlicher Teil jedes Forschungsprozesses ist. WissenschaftsleugnerInnen hingegen verfolgen politische Ziele. Zweitens, Wissenschaftsleugnung kann den Vorwurf enthalten, WissenschaftlerInnen wären nur Erfüllungsgehilfen dunkler Mächte und würden daher Forschungsergebnisse manipulieren oder die Wahrheit verschweigen, um bestimmte Ziele zu verfolgen. Bei einer solchen Argumentation bedient sich Wissenschaftsleugnung einer Verschwörungstheorie. Und drittens, WissenschaftsleugnerInnen können sich wissenschaftlicher Formen bedienen. Sie veranstalten etwa Konferenzen oder nutzen das Prestige, welches ihnen akademische Titel bieten. Umso wichtiger ist es, ihnen durch eine gute und zielgruppenspezifische Wissenschaftskommunikation entgegenzutreten. In der Medienberichterstattung über Wissenschaft ist es dabei wichtig, eine False Balance, also eine falsche Ausgewogenheit, zwischen Wissenschaft und Wissenschaftsleugnung zu vermeiden.
Dankeschön. Dann fehlt ja jetzt eigentlich nur noch eins, nämlich der Tipp des Tages. Ich möchte heute was zum Ansehen und was zum Anhören empfehlen. Zunächst zum Ansehen die Netflix-Dokumentation mit dem schönen Titel Unter dem Tellerrand oder auf Englisch Behind the Curve. Diese zeigt Menschen, die offenbar glauben, dass die Erde eine Scheibe sei. Die Doku verdeutlicht dabei auch, wie diese Flat Earthers zwar einerseits wissenschaftliche Formen wie etwa Konferenzen imitieren, andererseits aber in ihren Experimenten Gegenbeweise nicht akzeptieren. Meine zweite Empfehlung, die zum Anhören, ist die 82. Folge des NDR-Podcasts Coronavirus Update mit Christian Drosten. Die Folge ist schon etwas älter. Sie stammt vom 30. März 2021 und trägt den Titel »Die Lage ist ernst«. Ich finde besonders den zweiten Teil der Folge auch aus heutiger Sicht immer noch empfehlenswert. Denn ab Minute 24 geht es zunächst um die öffentliche Wahrnehmung der Pandemie und die Rolle der Medien. Und dann erklärt Christian Drosten anhand des Merkworts Plurf, von dem wir heute schon gehört haben, ausführlich und anschaulich, wie Desinformation und Wissenschaftsleugnung in der Pandemie operieren. Und das waren sie, die Tipps des Tages. Und das war's jetzt auch von mir. Wie immer bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, sage habe die Ehre und ciao.
Sie sind unter uns, ein Podcast über Verschwörungstheorien, entstand im Rahmen des BMBF geförderten Projekts skill.de an der Universität Passau. Der Podcast wurde produziert von Thomas Stelzel unter der Mitarbeit von Annika Becker und mir, Anna Lindig. Die hier präsentierten Interviews wurden teilweise von uns gekürzt. Der von uns verwendete und leicht bearbeitete Titelsong, den Sie und ihr auch jetzt hört, heißt Metaphor, stammt von Jason Shaw und steht auf der Website audionautics.com unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International zur Verfügung. Links dazu, Quellenangaben zu den von uns genutzten Zitaten und weitere ergänzende Informationen sind in den Shownotes zu finden. Wir danken Hannah Schmidt-Petri und allen, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Dies war die 6. Folge von Sie sind unter uns mit dem Thema Wissenschaftsleugnung, von der angeblichen Klimalüge bis zur Plandemie. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Geschichtsrevisionismus. Es geht dann nämlich um die Reichsbürgerbewegung. Bis dahin, Servus aus Passau.
Dankeschön. Dann können wir die Aufnahme stoppen.
Ja.
Oh mein Gott.
Noch eine letzte Info. Diese Folge von Sie sind unter uns steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung, keine Bearbeitung, 4.0 international. Sie ist zusammen mit umfangreichem Zusatzmaterial kostenlos abrufbar unter blog.dlab.uni-passau.de/sie-sind/ oder unter tinyurl.com/sie-sind.